Sonntag ist Psalm 16, wie ihr auch euren Gottesdienstzettel entnehmen könnt. Ich lese ihn vor. Ein Miktam Davids. Bewahre mich, Gott, denn in dir berge ich mich. Du, meine Seele, sprichst zum Herrn. Mein Gott, du bist mein Gutes, nichts ist über dir. Den Heiligen, die im Land sind, und den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Schmerzhaft sind die Schmerzen derer, die anderen Götter hinterherjagen. Ich werde ihre blutigen Trankopfer nicht spenden und ich werde ihre Namen nicht auf meinen Lippen tragen. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becher. Du, Herr, bestimmst mein Los. Die Messschnüre fielen mir in wunderschönes Land. Ja, es gefällt mir sehr. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Ja, nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn ständig vor meinem Angesicht. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Deshalb freut sich mein Herz und jubelt meine Seele. Ja, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, weil du meine Seele nicht dem Totenreich überlassen wirst. Und du wirst nicht erlauben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Alle Freude ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer zu. Der Herr segne sein Wort an uns. David teilt in diesem Psalm die Menschen in zwei Personengruppen ein, nämlich die, die Gott fürchten, die Gerechten, und die, die Gott nicht fürchten, die Gottlosen. Und David beschreibt diese beiden Personengruppen aus seiner eigenen Perspektive, aus der Perspektive des Gerechten. Das heißt nicht, dass er tadellos war, dass er untadelig war, aber es heißt, dass er Gott fürchtet. Und auf diese Weise, also auf diese Weise, dass er sich selbst als den Gerechten beschreibt, wie er auch die Ungerechten, die Gottlosen sieht, auf diese Weise beschreibt er letzten Endes den Charakter des Gerechten, das, was einen Gerechten auszeichnet. Und das ist auch der Titel der Predigt, der Charakter des Gerechten. Wir werden vier Punkte dabei betrachten, den einen länger, den anderen kürzer. Der erste Punkt ist, der Gerechte birgt sich in Gott. Der zweite, der Gerechte freut sich an dem Gottesfürchtigen. Der dritte, der Gerechte verabscheut den Gottlosen und seinen Götzendienst. Der vierte Punkt, der Gerechte findet seinen Trost und seine Zuversicht in Gott. Der erste Punkt, der Gerechte birgt sich in Gott. Das ist das, was wir in den ersten zwei Versen finden, wenn David sagt, bewahre mich, Gott, denn in dir berge ich mich. Du, meine Seele, sprichst zum Herrn. Mein Gott bist du, mein Gutes, nichts ist über dir. David leitet diesen Psalm mit einem Bekenntnis ein, mit einem Bekenntnis, dass er auf Gott vertrauen kann. Und dieses Vertrauen auf Gott zieht sich durch diesen gesamten Psalm. Und das macht David, obwohl er anscheinend in einer schwierigen Situation ist, obwohl er anscheinend in einer Situation ist, die Schutz benötigt, wo er selbst Schutz braucht. Er sagt, bewahre mich Gott. Und interessant ist, dass er nur diesen einen Satz sagt, bewahre mich Gott, und dann überschwenkt zu dem Bekenntnis, dass er sich in Gott bergen kann. Denn in dir berge ich mich. David gibt damit in gewisser Weise eine Begründung an, warum Gott ihn bewahren soll, denn er birgt sich in Gott. Und diese Tatsache, dass er sagt, denn ich berge mich in Gott, drückt eine Gewissheit, eine Zuversicht aus, dass sich David in Gott bergen kann, dass er weiß, dass er bei Gott den Schutz findet, den er braucht. David bittet dies eben, weil er weiß, dass er diesen Schutz bei Gott findet, nicht, weil er sich diesen Schutz verdient hätte, weil er sich gut angestellt hätte, weil er sich angestrengt hätte, diesen Schutz zu verdienen, sondern weil er weiß, dass Gott ihm diesen Schutz geben will. Und das ist letzten Endes ein Kennzeichen echter Ruhe, echter Gewissheit, dass er sagen kann, bewahre mich Gott, denn in dir berge ich mich. Es ist eine Zuversicht innerhalb der Unruhe. Er sagt zu Beginn, ich brauche diesen Schutz, und dann sagt er, bei dir habe ich diesen Schutz, bei dir kann ich diese Zuversicht finden, bei dir kann ich mich bergen. Hier findet sich keine Angst, sondern eine Gewissheit, die Frieden schenkt, eine Gewissheit, die auch uns Frieden schenken kann. Eine Gewissheit, die Frieden schenken kann, auch wenn äußerlich alles friedlos erscheint, wenn äußerlich die Situation nicht so aussieht, als ob wir Frieden haben können. Zeigt uns David, dass man innerlich bei Gott Frieden haben kann. David bringt es zum Ausdruck, indem er dann sagt, du, meine Seele, sprichst zum Herrn. Du bist mein Gott, mein Gutes, nichts ist über dir. Wenn David hier sagt, du, meine Seele, dann fängt er nicht an, sich selbst aufzuteilen in Seele, Körper und Geist oder in sonstige Aufteilung, die es gibt, sondern er bringt damit zum Ausdruck, mein ganzes Sein ergibt sich dem Herrn, mein ganzes Sein preist den Herrn. David lässt hier seine Seele sprechen, um zu zeigen, mein Innerstes, mein ganzes Empfinden, alles, was ich habe, alles, was ich bin, unterstellt sich dem Herrn und lobt den Herrn. Er stellt sich mir dadurch durch diese Aussage in die vollkommene Abhängigkeit Gottes. Das Entscheidende ist jetzt nicht, dass wir darüber philosophieren, was Seele bedeutet oder was Seele nicht bedeutet, sondern das Entscheidende ist, was David sagt. Er sagt nämlich, du bist mein Gott. Und das ist ein Bekenntnis, was Israel immer wieder bringen sollte. Das ist ein Bekenntnis, was Israel im Gottesdienst auch immer wieder bekannt hat, aber sie haben oft im Gegensatz dazu gehandelt. Sie haben oft Gottesdienste gefeiert, aber eigentlich Götzendienste abgehalten. Wir finden in Amos, wie Gott dann sagt, ich will eure Opfer nicht mehr sehen, ich möchte eure Gottesdienste nicht mehr haben, weil ihr nicht mich ehrt, sondern daraus Saufgelage macht und euch selbst in den Mittelpunkt stellt. Und David kann es hier von ganzem Herzen bekennen. Seine Seele sagt, du bist mein Gott. Und damit stellt er sich diesem Götzendienst entgegen. Das wird interessant, wenn wir dann gleich nach Vers 4 betrachten, wo er ja die Götzendiener und ihren Götzendienst beschreibt. David geht weiter und sagt, du bist mein Gutes. Er sagt nicht nur, du bist gut, sondern du bist mein Gutes. Gott ist für David die Quelle allen Gutes. Das ist eine Frage, wer von uns kann das wirklich behaupten? Wir können natürlich bekennen, Gott ist gut, Gott ist gerecht. Aber oft neigen wir dazu, dann unsere Befriedigung, unsere Freuden woanders zu suchen. Sei es im Fernsehen, sei es in Literatur oder in Sport oder wo auch immer man ganz aufgehen kann, wo man sich ganz reinsteigern kann, sich reinversetzen kann. Doch David sagt, du bist mein Gutes. Nichts ist über dir. Fügt er hinzu. Und damit schnürt David sein Bekenntnis zu Gott zu und sagt, du bist alles in allem. Und damit macht David das, was Israel eigentlich hätte machen sollen. Aus 5. Mose 6 wissen wir, dass das Bekenntnis Israels sein sollte, dass niemand über Gott ist. Dass keiner über Gott steht. Und David bekennt es hier von ganzem Herzen, mit seinem ganzen Sein, dass alles, was er braucht, in Gott zu finden ist, dass alles, was er benötigt, bei Gott zu suchen ist. Und alle diese drei Aussagen, die er bringt, du bist mein Gott, du bist mein Gutes, nichts ist über dir, alle diese drei Aussagen haben dieses eine Ziel, dass Gott sein Ein und Alles ist, dass Gott das ist, was er braucht. Die Frage an uns ist, können wir dieses Bekenntnis von vollem Herzen, ganzem Herzen mitsprechen, dass Gott alles ist, dass wenn wir im Alltag stehen, dass es nichts gibt, was wir über Gott stellen. Vielleicht können wir das bekennen und vielleicht können wir dann auch leben, aber können wir es auch tun, wenn es uns richtig dreckig geht, wenn es uns richtig schlecht geht, wenn wir am Boden zerstört sind und eigentlich nichts mehr haben, können wir dann immer noch sagen, Gott ist alles. Oder versuchen wir uns dann nicht irgendwie anders abzulenken. Also ich reagiere in zwei verschiedenen Richtungen. Entweder ich fange an zu verzweifeln oder ich fange an es zu ignorieren und stürze mich in irgendwas anderes. Computerspiele, ein gutes Buch lesen, irgendwas nur, um die Situation zu verdrängen. Aber David ist sich der Situation, in der er ist, bewusst. Wir wissen nicht, welche Situation es ist. Wir können auch nicht aus Paralleltexten irgendeine Situation herausfinden. Wir wissen nur, dass David die Bewahrung Gottes nötig hat. Und zugleich wissen wir, dass David trotzdem sich gewiss ist, dass seine Zuversicht in Gott zu finden ist. Dass seine Zuversicht, die Freude, die Ruhe in Gott hat. Wir können oft mitbeten und wir können oft zu Gott schreien, bewahre mich Gott, aber wir neigen dann doch oft dazu, selbst noch handeln zu wollen, selbst uns aus dieser Situation rausziehen zu wollen. Aber wir müssen genau dorthin kommen, wo David ist und wir müssen wie David bekennen können, du bist mein Alles, du bist mein Gott, mein Gutes, nichts ist über dir. Und anstatt zu jammern, erwähnt David nur kurz, dass er die Bewahrung Gottes braucht, und bekennt dann, dass er diese Bewahrung bei Gott findet. Ja, das ist interessant, was David macht. Er bekennt sich nicht nur zu Gott, er bekennt sich nicht nur dazu, dass Gott derjenige ist, den er braucht, sondern er bekennt sich eben auch zu den Gottesfürchtigen. Und das finden wir in Vers 3, wo er sagt, den Heiligen, die im Land sind, und den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Man könnte auch sagen, ist all meine Freude. Das ist der zweite Punkt der Predigt. Der Gottesfürchtige oder der Gerechte freut sich am Gottesfürchtigen. David sagt, den Heiligen und Herrlichen im Land ist all mein Wohlgefallen. Das heißt nicht, dass David hier sagt, alle Menschen, die perfekt sind, die ohne Sünde sind, die keinen Fehler mehr machen, sondern es sind die Leute, die genauso wie David bemüht sind, den Willen Gottes zu tun, die genauso wie David bemüht sind, Gott richtig anzubeten. David weiß sich in Gott geborgen und kann daraus auch sich klar zu Gott bekennen. Und er bekennt sich weiterhin eben auch zu denjenigen, die genauso denken, die genauso empfinden und die genau das gleiche Ziel wie David haben, nämlich Gottes Verherrlichung. Und er sagt nicht, ich freue mich daran, dass es andere im Land gibt, die genauso denken, sondern er sagt, denen ist all mein Wohlgefallen, denen gehört alle meine Freude. Natürlich ist die größte Freude in Gott zu finden, aber David sagt, diejenigen, die Gott dienen wollen, über die freue ich mich von ganzem Herzen. Über diejenigen, die bemüht sind, nach den Geboten Gottes zu leben, über die freue ich mich von ganzem Herzen. Damit bringt er zum Ausdruck, dass es nicht allein um ihn geht, dass es nicht allein um ihn geht und dass er nicht der Einzige ist, der gerecht ist, sondern dass es um das wahre Volk Gottes geht, um all die, die Gott von ganzem Herzen anbeten, um all die, die Gott von ganzem Herzen dienen wollen, die Gott von ganzem Herzen lieben. Und ich denke, da trifft er einen wunden Punkt, auf jeden Fall einen wunden Punkt bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, nämlich etwas, was uns manchmal fehlt. Wir freuen uns darüber, wenn wir hören, wie Menschen zum Glauben kommen. Aber wir freuen uns viel, viel mehr darüber, wenn Geschwister die gleiche Liturgie haben wie wir. Oder wenn Geschwister die gleichen dogmatischen Lehrpunkte haben, wie wir sie haben. Und wir neigen dazu, mit Christen oft in eine Schublade zu stecken. Wenn wir zum Beispiel einen neuen Arbeitskollegen haben, wir finden raus, dass er gläubig ist und unterhalten uns mit ihm, dann fangen wir irgendwann an, gewisse Fragen zu stellen, wie, kennst du den und den Theologen? Oder wie stehst du zur Erwählungslehre? Und wir stellen diese Fragen und mit diesen Fragen stecken wir dann unseren Mitchristen, unseren Bruder, unsere Schwester in eine Schublade. Doch genau das macht David nicht. David bekennt hier, dass er sich über alle freut, die bemüht sind, dem Herrn zu dienen. Die Gott lieben und die Gott dienen wollen. Es soll jetzt kein Aufruf zu einer falschen Ökumene sein, dass wir mit jedem, der sagt, ich glaube an Gott, Abendmahl feiern, aber es soll ein Aufruf dazu sein, dass wir uns über die freuen, die sich zu Christus bekennen, auch wenn sie nicht in allen Lehrfragen mit uns übereinstimmen, auch wenn sie eine andere Gottesdienstform haben als wir und wenn sie vielleicht auch eine andere Gebetshaltung haben wie wir. Unsere Motivation sollte nicht sein, sie in Schubladen zu stecken oder sie zu verurteilen, weil sie nicht so gut Gottesdienst feiern wie wir, sondern unsere Motivation sollte sein, uns über sie zu freuen und ihnen zu helfen. Ihnen zu helfen, Gott mehr zu erkennen, Gott mehr zu lieben, Gott mehr zu ehren. Wir sollten auch bereit sein, von diesen Geschwistern zu lernen, Gott mehr zu lieben. Genau darin ist David uns ein Vorbild. David unterscheidet nicht, ich freue mich an Gott und ich freue mich an all denen, die genauso Gott lieben wie ich, sondern er freut sich an allen Heiligen und allen Herrlichen im Land. Und darin zeigt sich etwas, was uns auch fehlt. David sucht nämlich seine Freude nicht in den Äußerlichkeiten, nicht in der Gottesdienstgestaltung oder in der Kleidung oder in was man alles seine Freude finden kann, sondern Gott ist seine Freude. Davids Grundlage ist Gott und der Wille, Gott zu dienen. Das ist das, woran sich David erfreut. Und daraus folgt auch das, was wir dann in Vers 4 lesen, nämlich der Abscheu gegenüber dem Götzendienst. Das ist dann schon der dritte Punkt der Predigt. Der Gerechte verabscheut den Gottlosen und seinen Götzendienst. Vers 4 heißt es, schmerzhaft sind die Schmerzen derer, die anderen Göttern hinterherjagen. Ich werde ihre blutigen Trankopfer nicht spenden und ich werde ihren Namen nicht auf meine Lippen tragen. Interessant ist, dass David diesen Vers nicht einleitet mit den Götzendienern selbst, sondern mit den Folgen des Götzendienstes. Er sagt, schmerzhaft sind die Schmerzen derer. Wir wissen nicht, ob David hiermit schon irdische Schmerzen, irdische Gerichte im Sinn hat oder ewige Gerichte, die auf jeden Fall folgen werden. Aber was David hier macht, ist, dem Leser des Psalms deutlich zu machen, dass der Götzendienst schmerzhaft endet, dass er übel endet. Und Davids Versuch ist hier, wenn man diesen Psalm liest, eine Abscheu vor dem Götzendienst zu kriegen, ein Ekel vor dem Götzendienst. Und dem Leser und dem Beter des Psalms soll bewusst werden, dass der Götzendienst böse endet. Und erst danach definiert er den Götzendienst selbst, beziehungsweise die Götzendiener. Er sagt, die anderen Göttern hinterherjagen. Damit stellt David sich selbst den Götzendienern gegenüber. Weil David sagt, ich habe all meine Ruhe, all meinen Frieden, all meine Zuversicht in Gott. Ich berge mich in Gott. Aber der Götzendiener jagt anderen Göttern hinterher. Er sucht das, was ich gefunden habe, in den anderen Göttern, bei den anderen Göttern. Das ist eine Frage, die wir uns auch stellen müssen. Ruhen wir in Gott? Sind wir uns gewiss, dass wir alles, was wir brauchen, in Gott haben und von Gott erhalten? Oder jagen wir anderen Dingen hinterher, wie Reichtum, Ruhm oder was man sonst alles suchen kann, um Freude zu finden? Ist unser Frieden in Gott oder ist unser Frieden dort, wo wir ihn eh nie finden werden? David sagt, sie jagen anderen Göttern hinterher. Ich habe meine Zuversicht in Gott. Ich berge mich in Gott. Und David geht weiter und sagt, ich werde ihre blutigen Trankopfer nicht spenden. Und hiermit definiert David, wie dieser Götzendienst aussah, nämlich darin, dass sie Blutopfer getrunken haben. Also etwas, was in Israel ganz klar verboten war, Blut zu trinken oder Blut zu essen. Wir finden gerade in den 5 Büchern Mose immer wieder, dass Gott seinem Volk sagt, ihr sollt kein Blut essen, ihr sollt kein Blut trinken. Das ist oft ein Zeichen gewesen in den Völkern damals, dass man versucht hat, die Lebenskraft der Tiere in sich selbst aufzunehmen. Gottes Begründung ist immer, weil in dem Blut das Leben der Tiere, die Seele der Tiere ist. Es kann durchaus sein, dass diese Götzendiener eigentlich gesagt haben, wir dienen doch Jehova. Wir beten doch den gleichen Gott an, aber ihre Praxis hat das Gegenteil gezeigt. Nämlich ihr Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes hat das Gegenteil gezeigt. Und mit dieser Aussage, dass David sagt, ich werde ihre blutigen Trankopfer nicht spenden, also ich werde nicht mich daran beteiligen, ich werde ihnen dazu nicht verhelfen, dadurch distanziert sich David ganz klar von diesem falschen Kult. Von diesem Kult und damit natürlich auch von denjenigen, die diesen Götzendienst praktizieren. Dann sagt David weiter, ich werde ihren Namen nicht auf meinen Lippen tragen. Das ist grammatikalisch etwas schwierig, ist auch im Hebräischen etwas schwierig. Es könnte zum einen bedeuten, dass er den Namen der Götter nicht in seinen Mund nehmen will. Es kann aber auch sein, dass er den Namen der Götzendiener nicht in den Mund nehmen will. Und egal, was es bedeutet, mit beiden würde David zum Ausdruck bringen, dass es nicht einmal wert ist, diese Götzen und den Namen derer, die diesen Götzendienst verbringen, in den Mund zu nehmen. Dass sie es nicht einmal wert sind, genannt zu werden. Und deshalb ist es wahrscheinlich, ja, dass es eigentlich um die Götzen selbst geht. Dass David sagt, sie beten diese Götter an, aber diese Götter sind es nicht einmal wert, dass sie genannt werden, weil sie im Verhältnis zu Gott, im Vergleich zu Gott, nichts wert sind. Weil es von Menschen geschaffene Bilder sind, die nicht mehr können, als dastehen und die Menschen anstarren. Wenn wir uns fragen würden, verabscheue ich den Götzendienst, verabscheue ich die Götzen, dann würden wir natürlich aus dem Effekt heraus sagen, ja, ich tue es. Aber würden wir wie David sagen, ich habe so eine Abscheu vor ihnen, dass ich sie nicht mal erwähnen will. Ich habe so eine Abscheu vor ihnen, dass ich mich in keinster Weise beteiligen will. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir sagen, wir beteiligen uns oft genug an dem modernen Götzendienst, an vor allem der Selbstvergötterung. Weil jeder von uns kennt es, wenn er Grippe im Bett liegt, dann ist der Weltuntergang da. Also bei mir ist es so, wenn ich mit der Grippe im Bett liege, dann ist für mich der Weltuntergang da und dann kann ich nicht mehr und dann das ist ganz schlimm. Aber genau das zeigt, dass wir uns selbst oft wichtiger nehmen als Gott, dass wir uns selbst oft höher achten als Gott und sein Wort. Weil man könnte auch im Bett liegen mit einer Grippe und sich die Bibel in die Hand nehmen und lesen, aber für mich ist da meistens der Weltuntergang da. Also nicht direkt, aber annähernd. Und genau das macht David nicht. David beteiligt sich nicht an dem, was alle um ihn herum machen, sondern David weiß sich in Gott geborgen und weiß seine Ruhe in Gott. Genau das bringt uns zum vierten Punkt der Predigt. Der Gerechte findet seinen Trost und seine Zuversicht in Gott. Das sind die letzten Verse, Vers 5, ich lese ihn noch einmal. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becher. Du, Herr, bestimmst mein Los. Die Messschnüre fielen mir in wunderschönes Land. Ja, es gefällt mir sehr. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Ja, nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn ständig vor meinem Angesicht, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Deshalb freut sich mein Herz und jubelt meine Seele. Ja, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, weil du meine Seele nicht dem Totenreich überlassen wirst. Und du wirst nicht erlauben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Alle Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer zu. Nachdem David die Abscheu gegenüber den Götzendienst zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, dass er sagt, ich will ihre Trankopfer nicht spenden, ich will mich nicht beteiligen, ich will ihre Namen nicht mal in meinen Mund nehmen. Danach zeigt er uns, dass er seinen Trost und seine Zuversicht in Gott sucht. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becher. Du, Herr, bist mein Los. Und damit greift er auf, was er in Vers 2 eigentlich schon zum Ausdruck gebracht hat. Du bist mein Gott, mein Gutes. Nichts ist über dir. Gott ist für ihn all seine Fülle, alles, was er braucht. David benutzt hier bekannte Begriffe, die für Israel bekannt waren. Du bist mein Erbteil. Gott hatte dem Volk das Land gegeben. Und unter Davids Regierung ist das Land, die Grenzen des Landes sind ausgeweitet worden. Und er ist ein König über ein Riesenreich gewesen. Also riesig im Verhältnis zu dem, was Israel sonst als Reich hatte. Und mit diesem Bild zeigt er seinem Volk, den Mitbetern dieses Psalms, dass es eigentlich nicht um das Land selbst geht. Er sagt, du, Herr, bist mein Erbteil. Es geht David nicht darum, dass er jetzt schön lange in diesem Land leben wird und dass er dieses Land genießen darf, sondern es geht David darum, Gott selbst zu genießen, in Gott seinen Frieden und seine Ruhe zu haben und sich an Gott zu erfreuen. Das Gleiche macht er auch, wenn er sagt, du bist mein Becher, du, Herr, bist mein Los. Der Herr ist es, der Herr selbst stillt Davids Durst. Der Herr ist es, der alle Sehnsucht, die David hat, stillen kann. Das Los ist im Alten Testament auch ein Bild gewesen von Entscheidungen. Die Priester haben auch das Los geworfen, um den Willen Gottes zu erfahren. Und David sagt hier, nicht das Los der Priester, nicht das Schicksal in Anführungszeichen ist das Entscheidende, sondern der Herr selbst. Gott selbst bestimmt, was mit David geschieht. Gott selbst ist es, der den Weg Davids führt und leitet. Und dadurch bringt David zum Ausdruck, dass er die Götzen nicht braucht, weil er Gott hat. Weil er Gott hat, der ihm Frieden gibt, in dem er sich bergen kann, und weil es Gott ist, der sich um ihn kümmert und um ihn sorgt. Dann sagt David, die Messschnüre fielen mir in wunderschönes Land. Ja, es gefällt mir sehr. Und wieder greift er dieses Bild auf, was er schon vorher hatte mit dem Erben. Das Land, das wunderschöne Land, was Israel erhalten hatte, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und David bringt wieder zum Ausdruck, es geht nicht um dieses Land. Es geht nicht darum, dass ich hier lange lebe. Wenn David stirbt, hat er von dem Land nicht mehr viel, in dem er jetzt lebt. Es geht um das, was Gott ihm gibt. Um das verheißene Land, um das ewige Land. Es geht um das Erbe, was er eines Tages bei Gott haben wird. Die Herrlichkeit, die wir eines Tages eingehen dürfen, weil Christus sie für uns erworben hat. Genau das sollte auch unser Verlangen sein. Das gleiche Verlangen, was David hier hat, nämlich die Befriedigung in Gott zu finden, die Genugtuung in Gott zu finden, auch das sollte unser Verlangen sein. Gott selbst, das ewige Erbe, was wir haben. Wenn wir in die Evangelien schauen und Jesus vom Reich Gottes spricht, dann sagt er ganz oft, wir werden mit ihm am Tisch sitzen und mit ihm essen und trinken. Wir werden mit Gott Gemeinschaft haben. Wir werden mit Gott die Ewigkeit genießen. Das ist es, wonach wir streben sollten, wonach wir trachten sollten. Nicht die Dinge, die uns hier auf Erde kurze Befriedigung, kurze Freude schenken. Und David geht sogar noch weiter und sagt, ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Ja, nachts unterweisen mich meine Nieren. Man könnte auch sagen, ja, nachts unterweist mich mein Gewissen. Das ist für David eine Freude. Ich weiß nicht, wie viele euch darüber freuen, wenn sie nachts wach liegen, weil das Gewissen sie plagt. Also ich freue mich nicht darüber. Es ist eine wunderbare Sache, wenn Gott uns an Dinge erinnert und wenn Gott uns zurechtweist. Und es ist auch eine wunderbare Sache, wenn Gott unser Gewissen dazu benutzt, dass wir umkehren und Buße tun. Aber nachts möchte ich meistens schlafen. Und wenn dann mein Gewissen plagt und mein Gewissen nagt, dann ist es für mich echt stressig und nervig. Doch für David ist genau dies ein Grund zur Freude, weil man daran merkt, dass Gott sich um ihn sorgt, dass Gott sich um ihn müht, dass Gott sich um ihn sorgt. Es zeigt sich darin, dass Gott sich um seinen Knecht kümmert, dass Gott sich um denjenigen kümmert, den er liebt, um denjenigen, der von ganzem Herzen Gott dienen will. Gott ist es, der die Bedürfnisse stillt, und Gott ist es, der seinen Knecht selbst erzieht und der seinen Knecht selbst unterweist. Und Gott ist so besorgt um David, dass er ihn nachts wach liegen lässt und ihn mit seinem Gewissen, mit seinen Nieren quält. Und für David entspringt daraus, aus diesem Wachliegen, Trost und Zuversicht und Freude. Genau das sollte auch für uns sein. Das heißt nicht, dass wir uns immer freuen müssen, wenn wir nachts wach liegen. Wir können es und wir dürfen es. Das heißt, dass wenn wir auf was gestoßen werden, und wenn es ein Bruder oder eine Schwester ist, die uns etwas sagt, dann sollen wir nicht abwertend oder abneigend darüber reagieren, sondern uns freuen, dass Gott uns immer mehr in sein Ebenbild gestalten will, dass Gott uns immer mehr auf die rechte Bahn führen will und uns zeigen will, dass er uns liebt. Und diesen Trost und diese Zuversicht, die David hat, spitzt er dann in den Versen 8 bis 11 zu, wenn er sagt: Ich habe den Herrn ständig vor meinem Angesicht, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und deshalb freut sich mein Herz und jubelt meine Seele. Ja, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, weil du meine Seele nicht dem Totenreich überlassen wirst. Du wirst nicht erlauben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Alle Freude ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer zu. Das sind die Verse, die wir auch in der Textlesung heute gefunden haben, in Apostelgeschichte 2, wo Petrus aufsteht und in Jerusalem das Evangelium verkündet. Und er spricht dort von David und von dem, was David über den Messias vorhergesagt hat. Wir sehen dann, wenn ich es finde, wie er diese Verse selbst auslebt. Er sagt dann in Vers 29, Apostelgeschichte 2, Vers 29, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auf sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Was macht Petrus hier? Er sagt, okay, wir finden im Alten Testament diese Verse von David. Und was ist mit David geschehen? Er ist gestorben. Und er liegt bis heute noch in seinem Grab. Er ist nicht auferstanden. Und wahrscheinlich ist er sogar schon verwest. Er stellt die Frage, wenn David nicht derjenige ist, der auferstanden ist, wenn David derjenige ist, der trotzdem verwest ist, wer ist es dann? Es muss jemand sein, der nicht im Grab geblieben ist. Und Petrus kann bestätigen und die ganzen anderen Jünger und später über 500 Menschen konnten bestätigen, dass Christus auferstanden ist, weil Christus diesen Menschen allen erschienen ist nach der Auferstehung. Christus war es, der zwar gekreuzigt wurde, der bis aufs Äußerste misshandelt und verhöhnt wurde und der starb, aber der am dritten Tage auferstanden ist, der am dritten Tage von den Toten auferweckt worden ist, um den Tod zu besiegen. Und das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Nicht nur, weil Christus am Kreuz hing, sondern weil Christus auch auferstanden ist. Weil Christus aus dem Grab gekommen ist, um den ewigen Feind, den Tod, zu besiegen, um den Sold der Sünde Das, was wir dafür verdient haben, das, was wir dafür eigentlich kriegen müssen, dafür, dass wir sündigen, zu besiegen, nämlich den Tod. Der Römerbrief sagt uns, der Sold der Sünde oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Paulus hat, Petrus sagt hier, Christus ist derjenige, der auferstanden ist. Christus ist derjenige, der uns den Sieg gebracht hat, wovon David im Psalm 16 schon voraussagt, dass er es sein wird. Dass Gott seinen Heiligen, seinen Gerechten nicht in der Grube lassen wird. Und Paulus greift diese Verse dann, besonders diesen Vers 10 in Apostelgeschichte 13 nochmal auf, als er in Antiochien ist und predigt, und da heißt es dann, ab Vers 32, und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Dann spricht er weiter, denn David ist entschlafen, nachdem er nach seinem Geschlecht, nach dem Willen Gottes gedient hat. Und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diese Vergebung der Sünden, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Paulus bestätigt hier noch einmal, dass David eindeutig auf Christus hin spricht, dass dieses Gebet Davids, was er im Psalm 16 niedergeschrieben hat, auf Christus hin deutet. Er hatte eben Christus vor Augen. Er hatte den Auferstandenen vor Augen. Er wusste, dass Christus, dass Gott selbst zu seiner Rechten ist und ihn beschützt und ihn bewahrt. Und deshalb konnte David auch sagen, mein Herz freut sich, meine Seele jubelt, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Wir können dies mit David mitbeten, weil wir in Christus die Bestätigung haben, weil uns das Wort Gottes sagt, dass in Christus es bestätigt worden ist. Gott wird unsere Seele nicht dem Totenreich überlassen. Und David sagt, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen, du wirst nicht erlauben, dass dein Frommer die Grube sieht. Gott hat seinen einzigen Frommen, den einzigen Heiligen, der wirklich als einziger alle Gebote, die er befohlen hat, gehalten hat, den hat er nicht im Grab gelassen. Den hat er nicht der Verwesung übergeben, sondern er hat ihn auferweckt von den Toten. David kann dieses Vertrauen aussprechen, weil er die Gewissheit hat, dass Gottes Gerechter auferstehen wird. Und wir können dieses Vertrauen zu Gott aussprechen, weil wir die Bestätigung in Christus haben, weil wir wissen, dass Gott seinen Heiligen, seinen Gerechten nicht der Grube überlassen hat, nicht der Verwesung überlassen hat. Er hat nämlich Christus auferweckt. Und Christus war der Gerechte, der Einzige, der das Gesetz Gottes vollkommen gehalten hat. Christus war derjenige, der für unsere Schuld am Kreuz hing, der für unsere Schuld gestorben ist. Und Gott bestätigt dieses Opfer und die Annahme dieses Opfers, indem er Christus am dritten Tage auferweckt. Und deshalb können auch wir von ganzem Herzen sagen, mein Herz freut sich, meine Seele jubelt, alles, was ich bin, freut sich. Wir können es sagen, weil wir wissen, dass Gott seinen Gerechten nicht in der Grube gelassen hat, nicht der Verwesung überlassen hat. Es ist schwer für uns in schwierigen Situationen, dieses Bekenntnis von ganzem Herzen zu sprechen und wie David zu sagen, ich berge mich in Gott. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen, dass uns in Christus nichts mehr zustoßen kann, was uns trennen kann von Gott. Und wenn wir ehrlich sind, was ist, sind die Leiden dieser Welt im Verhältnis zu dem, was wir in der Ewigkeit eines Tages bei Gott haben werden, im Verhältnis zu dem, was wir uns freuen werden am Tisch Gottes, wenn wir mit ihm essen und trinken und uns mit ihm und an ihm freuen. David geht weiter und sagt in Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Alle Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer zu. David sagt es hier und jetzt, liegt in Gottes Hand und deswegen kann ich mich in Gott bergen. Und ich bin gewiss, dass Gott mir den Weg der Gerechtigkeit zeigen wird, den Weg des Lebens, dass ich zum Leben komme, dass ich zum ewigen Leben komme, zu dem, wo ich eines Tages mit Gott an einem Tisch sitzen werde. Genau das können wir auch mitbeten. In Christus werden wir den Weg zum Leben finden. Haben wir den Weg zum ewigen Leben, zum Vater selbst. Deshalb können auch wir alle mit sagen, alle Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer zu. Und die Apostel Petrus und Paulus und auch die anderen Apostel haben begriffen, dass dies in Christus ist, dass wir alle Freude in Christus haben, dass wir alle Zuversicht in Christus haben. Das Interessante ist, dass es sie nicht träge gemacht hat, dass sie nicht sich in ihr Studierzimmer gesetzt haben und sich hingesetzt haben und gesagt haben, ich habe alle Freude in Christus und jetzt kann ich in Ruhe alles machen, was ich machen muss, sondern sie sind rausgegangen auf die Straße und haben gepredigt. Sie sind rausgegangen und haben dieses Evangelium verkündigt, nämlich dass Christus am Kreuz für unsere Schuld starb und dass Christus auferstanden ist und uns ewig erlöst hat. Dass der gerechte Gottes, der heilige Gottes nicht in der Grube geblieben ist, sondern zum Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt, von wo er eines Tages kommen wird, um seine Gemeinde, um seine Braut zu empfangen und um die Welt zu richten. Genau das sollten wir auch begreifen, wenn wir uns an Ostern versammeln, wenn wir uns an Ostern daran erinnern, was Christus vollbracht hat. Es sollte uns nicht träge machen, es sollte uns nicht selbstzufrieden machen, dass wir zu Hause sitzen und uns freuen, sondern es sollte uns dazu bringen, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir das Evangelium bekennen und uns zu Christus bekennen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt an der Arbeitsstelle hinstellen, auf eine Kiste stellen und anfangen zu predigen, aber es heißt, dass wir zu jeder Gelegenheit, die wir haben, das Evangelium verkünden, dass wir zu jeder Gelegenheit, die wir haben, Zeugnis geben von Christus. 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, dass wir immer bereit sein sollen, Rechenschaft über das abzulegen, was unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung in uns. Und diese Hoffnung ist allein Christus. Diese Hoffnung ist allein in Gott zu finden, weil Christus gestorben und auferstanden ist. Und dazu sollten wir immer bereit sein. Und dazu sollten wir uns immer wieder motivieren lassen, wenn wir uns Ostern vor Augen führen.